Sechs Wochen Sommerferien gehen in Berlin und Brandenburg in diesen Tagen zu Ende. Viele haben Urlaub gemacht und waren verreist. Andere mussten die Lücke, die die Urlauber auf der Arbeit hinterlassen haben, füllen und einspringen. Reisen hat deshalb immer einen Preis. Nicht nur finanziell, sondern auch sozial und gesellschaftlich. Und genau darüber schreibt auch Sintujan Varataraja in dem neuen Buch, das jetzt vorliegt. Es heißt, wo Zeit stehen bleibt vom Tourismus und seiner Gewalt. Sintujan Varataraja, die Familie floh aus Sri Lanka, einem vermeintlichen Urlaubsparadies. Sintujan Varataraja arbeitet politisch-essayistisch heutzutage, war unter anderem Vorstandsmitglied des Asylbeirats der Europäischen Kommission, erforscht Staatenlosigkeit, Mobilität und Vertreibung. Sintujan Varataraja, ich grüße Sie auf Radio 3. Hallo.
Hallo, vielen Dank für das Gespräch.
Sie sind tamilischer Herkunft, in Deutschland zur Welt gekommen, in einer geflüchteten Unterkunft in Bayern. Und Ihre Eltern, das habe ich bereits erwähnt, flohen aus Sri Lanka, dort, wo andere Urlaub machen. Inwiefern hat diese Tatsache Ihren Blick auf das Reisen verändert?
Also ich glaube, diese Erfahrung, aus einem Land zu kommen, dass die meisten Menschen mit Urlaub assoziieren mit Freizeit und Erholung und den gleichzeitig vielleicht widersprüchlich erscheinenden Erzählungen, mit denen man selbst aufwächst, von wegen von Zerstörung, von Vertreibung und unendlichem Leid. Das war vor allem in gewisser Weise so ein bisschen so ein Spannungsverhältnis, das sich bei uns im Alltag immer wieder gezeigt hat, in der Erzählung, woher wir kamen, in der Art und Weise, wie uns die Menschen begegnet sind, wie sie darauf reagiert haben, wenn wir erzählt haben, warum wir hier sind, beziehungsweise woher wir sind. Das hat mich auf jeden Fall schon im frühen Alter irgendwie geprägt, weil man immer wieder erklären musste, dass abgesehen von dieser schönen Landschaft, von dieser Idylle, es tatsächlich eben auch eine Geschichte gibt, die Touristen nicht so gerne hören wollen und die der Staat auch nicht so gerne über sich selbst erzählen möchte.
Mhm. Und von dieser ganz persönlichen Geschichte aus weiten Sie den Blick in Ihrem Essay. Für Sie ist Tourismus eben keine unschuldige Freizeitbeschäftigung. Sie schreiben, der Tourismus sei von kolonialen Strukturen geprägt. Gilt das für das Reisen als solches oder beziehen Sie sich hier auf bestimmte Länder und Regionen?
Also ich würde eher sagen, dass es sich bezieht auf das moderne Reisen. Das heißt eher das Reisen, das so ab dem 19. Jahrhundert vor allem als Teil der Industrialisierung erfunden wurde und auch zu einem gesellschaftlichen Phänomen wurde. Frühzeitige Formen des Reisens gab es natürlich auch, aber die sind natürlich oftmals unter anderen Beweggründen, auch mit ganz anderen Modalitäten haben sie stattgefunden. Aber das, was wir heute als Reisen verstehen, ist tatsächlich komplett direkt auch eingebettet in diese Art von Weltbegehung, aber eben auch Weltbetrachtung.
Weltbegehung, Weltbetrachtung, woran lassen sich diese kolonialen Blicke und Strukturen heute noch ablesen?
Also wenn man sich zum einen betrachtet, wer sich bewegt, wohin man sich bewegt und auch was für Bilder aus diesen Regionen, aus diesen Orten eben auch dann quasi zurück nach Europa kommen, dann merkt man tatsächlich, dass die Blickpraxis und auch die Dokumentationspraxis sich vielleicht verbessert hat, also technisch verbessert hat, aber in der Perspektive nicht unbedingt. Und dass sehr ähnliche Verhältnisse heute sich wieder reproduzieren, die auch schon vor 100 Jahren quasi existiert haben, aber vielleicht nicht unbedingt zu der gleichen Zahl und auch nicht mit der gleichen Freizügigkeit, wie wir sie heute sehen. Und ich glaube, sehr viele Menschen fallen so ein bisschen dem Zugschluss zum Opfer, dass sie glauben, dass mit mehr Technik wir uns unbedingt unserem Verhältnis zur Welt verändern. Aber tatsächlich schaffen wir vielleicht in der Frage von Bildern zum Beispiel vielleicht einfach nur mehr Bilder von ähnlichen Motiven und auch ähnlichen gesellschaftlichen Hierarchien.
Mhm. Geben Sie uns ein paar konkrete Beispiele dafür?
Also wenn man sich zum Beispiel heute betrachtet, an einen Strand geht in Phuket oder Bali oder jetzt im südlichen Sri Lanka zum Beispiel, sieht man sehr oft, dass der mehrheitlich von weißen Menschen, europäischen Menschen belagert ist, was zum einen die Frage aufwirft, wieso reist man so weit, um dann nur unter sich selbst zu sein? Und dann auch die Frage so ein bisschen so, was genau zieht diese Menschen in dieser Masse genau an diesen einen Strand, an diesen einen Ort? Und ganz oft hat es eben damit was zu tun, dass dieser Ort eine Bequemlichkeit, eine Leichtigkeit erlaubt, die darauf beruht, dass dieser Ort arm sind, dass sie ausgebeutet sind, dass sie abhängig sind und dementsprechend gefügig sind. Das heißt, der Euro oder der Dollar oder der Pfund hat eine ganz andere Wertigkeit an diesem Ort, genauso eben auch wie der weiße Körper.
In Ihrem Buch schauen Sie ganz speziell auch auf die indonesische Insel Bali. Für Menschen aus Australien ist das eine Art Mallorca, auch für viele Menschen aus Europa eine bevorzugte Destination. Warum haben Sie sich Bali genauer angeschaut in Sachen auch Overtourism und in den Phänomenen, die Sie uns gerade beschrieben haben?
Weil ich in dem Buch jetzt nicht nur den Tourismus per se als Phänomen betrachten möchte, sondern tatsächlich den Tourismus in der Beziehung zur Staatsgewalt vor allem verstehen möchte und wie der Tourismus eben auch verwendet wird, um bestimmte Formen von Staatsgewalt zu kaschieren. Und das Paradigma dieser Art von Beziehung des Tourismus oder des Tourismus-Washing ist tatsächlich in Bali entstanden, als 1906 und 1908 zwei verschiedene Massaker stattgefunden haben bei der niederländischen Invasion, die dazu geführt haben, dass die Niederlande als Versuch, diese Art von Geschichte umzuschreiben, Bali zu einem paradiesischen Idyll verklärt hat und diese Fortschreibung zu dieser Art Lesung, die heute noch existent ist, geführt hat, die sich aber mittlerweile auch weltweit globalisiert hat, an verschiedensten Orten, ob jetzt in Südkorea, ob jetzt in Tamil Eelam oder an anderen Orten, wiedergespiegelt hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich eben in Bali selbst verorte als Anfang, der von dort aus in einer gewissen Form wie so ein idyllischer Albtraum sich quasi fortgetragen hat.
Und dieses Phänomen lässt sich natürlich auch auf Europa beziehen. Betrachten wir mal Spanien zur Zeit der Franco-Diktatur, auch eine begehrte Destination, gerade auch für viele deutsche Menschen. Aber ich möchte ganz gern noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Wenn jemand verreist, muss immer jemand anders die Lücke füllen. Man muss auf der Arbeit Dinge übernehmen. Andere müssen vielleicht Blumen gießen, wollen auch Blumen gießen, Haustiere betreuen und so weiter und so fort. Reisen hat also immer einen Preis, wenn man sich das mal ein bisschen genauer überlegt. Das schreiben Sie. Wie hoch aber darf dieser Preis sein, ohne dass er zu hoch wird? Haben Sie da eine Art Balance gefunden?
Also ich glaube, persönlich habe ich keine Balance gefunden und ich bin mir auch nicht sicher, ob andere eine Balance gefunden haben, weil wir immer wieder in einem Dilemma stecken, in dem viele Staaten sagen zum Beispiel, dass sie weniger Tourismus haben wollen, aber sie sagen nicht unbedingt, dass sie keinen Tourismus haben wollen. Zum Beispiel als Venedig 2024 die Stadt selbst zu einem Ort erklärt hat, mit dem man erst mit einem Ticket eintreten darf, hat man zum Beispiel versucht, so ein bisschen den Tourismus zu steuern, aber auch die Menschen so ein bisschen davon abzuhalten, beziehungsweise bewusster zu machen, dass das eben auch Kosten für die Stadt hat, diese Art von Übertourismus. Aber gleichzeitig hat man die Ticketpreise so niedrig gehalten bei 5 €, dass man auch eben gewisserweise das suggerieren wollte, wir wollen nicht, dass die Touristen aufhören zu kommen, wir wollen einfach nur, dass es sich so ein bisschen reguliert oder dereguliert. Und ich glaube, darin sieht man immer wieder, dass vor allem Orte, die so stark abhängig sind vom Tourismus, die in einer Art Monokultur leben, in gewisser Weise so tragisch an den Tourismus gebunden sind, dass sie sich, auch wenn sie die negativen Konsequenzen erfahren und sie auch in der Öffentlichkeit diskutieren, es sich nicht erlauben können, sich komplett aus diesem Verhältnis zu lösen.
Da gibt es also große Abhängigkeiten, auch darauf machen Sie aufmerksam. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, Tourismus hat große Vorteile, er bringt den Regionen Geld. Wenn die Menschen nicht reisen würden, dann würden sie immer in ihrer eigenen Bubble verbleiben, nicht den Horizont erweitern, keine anderen Perspektiven kennenlernen. Also insofern ist Tourismus doch auch etwas Positives, oder?
Also es gibt ja verschiedene Formen des Tourismus. Ich würde nicht sagen, dass wir von einer singularen Form des Bewegens und des Reisens sprechen können, sondern wirklich von unterschiedlichen Motivationen, die dem Reisen unterliegen. Das heißt, Freizeittourismus hat eine ganz andere Motivation und auch Intention als jetzt zum Beispiel Bildungstourismus. Und ich glaube auch, die Konsequenzen dieser beiden Formen können auch anders sein, vor allem auch im Nachleben. Und da würde ich tatsächlich sagen, da müsste man wirklich von Fall zu Fall gehen, weil nicht jeder Körper sich gleich bewegt und auch nicht jeder Körper an gleiche Orte geht. Aber tatsächlich der überwiegende Tourismus oder der Tourismus, der allgemein mit Tourismus am meisten verbunden ist, ist natürlich der Freizeittourismus. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass es vielmehr ein egoistisches Verhältnis ist und dass diese Form von positivem wirtschaftlichen Effekt vielleicht eher eine Saga ist, die sich die Touristin selbst erzählen, um ihr eigenes Gewissen zu erleichtern, indem sie sagen, dass das, was die tun, eine Art von Philanthropie ist, eine Art von Charity. Aber tatsächlich ist eher die Frage so, wie kann es denn sein, dass manche Orte zu fast mehr als 50%, sogar vielleicht mehr, von den Einnahmen des Tourismus abhängen und in Situationen wie zum Beispiel der Pandemie und den dazugehörigen Lockdowns plötzlich die negativen Konsequenzen dessen verspüren, dass die Abhängigkeit sie sehr, sehr schnell eben auch in eine Art von Elend und Verzweiflung auch treiben kann.
Sintuchan Varatharaja, Sie haben diesen Essay, dieses neue Buch, unter anderem Ihren Eltern gewidmet. Warum?
Weil meine Eltern für mich die ersten Reisenden waren, die natürlich eben auch mein Leben erst ermöglicht haben, indem sie diese Insel verlassen haben und die Möglichkeit mir gegeben haben, auch darüber nachzudenken und zu schreiben, was wir erlebt haben als Bevölkerung, aber eben auch als Familie und was für Konsequenzen diese Art von Gewalt eben auch hat für die Welt an sich.
Das sagt Sintujan Bharatarajah. Wo Zeit stehen bleibt. Heute erscheint das Buch und zwar im Hansa Verlag. 416 Seiten, 26 Euro. Danke für das Gespräch auf Radio 3.
Vielen Dank.
Und morgen Abend findet in Berlin die Buchpremiere statt. Um 20 Uhr im Kino International in Mitte.